Es gibt so SPD-Politiker, da sagen mir auch Leute im Umfeld, was, den interviewst du? Das ist ja wirklich toll. Und in dem Fall geht es um Franz Müntefering. Ja, den interviewe ich jetzt und ich sage erstmal hallo.
Ich sage auch hallo, grüß Sie.
Haben Sie eine Erklärung für Ihre Popularität? Ich weiß noch, als Sie 2004 das erste Mal SPD-Parteivorsitzender wurde, da hat ein Freund mir gesagt, vielleicht gibt es jetzt den Münte-Effekt. Und also man hat sich wirklich viel von Ihnen versprochen. Also haben Sie eine Erklärung dafür?
Na, Sie haben die richtigen Leute gefragt. Es gibt auch andere, wenn Sie die fragen, dann halten die weniger davon. Also ich bin da gelassen. Ich habe Freunde, aber auch Skeptiker.
Bleiben wir im Jahr 2004. Ich glaube, in dieser Zeit muss dieses berühmte Zitat gefallen sein, was Ihnen immer wieder um die Ohren geschmissen wird, jetzt auch von mir. Das Amt des SPD-Parteivorsitzenden ist schöner als Papst, haben Sie, glaube ich, gesagt. Sie haben sich mal gleichgesetzt, sondern sogar schöner als Papst.
Nee, schöner habe ich nicht gesagt, aber ist... Das ist gleich wert wie Papst. Das habe ich damals gesagt und so. Das war ein bisschen übertrieben in der Situation, aber ich bin ja sogar zweimal Vorsitzender geworden. Und es war vor allen Dingen nicht auf Lebenszeit, hat sich dann herausgestellt. Da ist der Papst besser dran als ich, ja.
Sie waren zweimal Vorsitzender, jeweils gar nicht so lange, aber jeweils in wichtigen Phasen. Es waren nämlich jeweils Bundestagswahlen. Und ich würde Sie gerne mal fragen, weil jetzt ja hier in Thüringen stehen Landtagswahlen an und demnächst ja auch wieder Bundestagswahlen. Würden Sie jetzt ein drittes Mal, wären Sie jetzt nicht nochmal SPD-Parteivorsitzender, das ist hypothetisch, aber ist das immer noch so toll, dieses Amt, dass Sie auch jetzt sagen würden, ich würde es immer noch mal machen, hypothetisch gesehen?
Ja. Also Politik habe ich gesucht, habe ich gern gemacht. Das war ein schönes Leben. Für mich, das war das Optimale sozusagen, dass ich mitmischen konnte. Wobei Abgeordneter sein eigentlich das Größte ist für mich, dass man gewählt wird von Menschen und dass man die Aufgabe hat, nach bestem Wissen und Gewissen für die Menschen zu arbeiten, Gesetze zu machen und Regeln zu schaffen, wie wir zusammen leben wollen. Also das Abgeordneter sein ist eigentlich der Höhepunkt. Alles andere sind Dinge, die auch entstehen können. Ich würde nicht sagen, dass Vorsitzender sein nun das Allerschönste ist. Oder Fraktionsvorsitzender oder sowas, sondern ich war vor allen Dingen gerne Abgeordneter.
Hat wahrscheinlich wirklich damit zu tun, dass man dann noch näher an der Basis ist, ne?
Ja, man ist nicht so spezialisiert, aber das ist die Aufgabe, die die Menschen einem geben bei einer Wahl. Viele sagen so, du sollst jetzt für uns handeln dabei. Und die dann gewählt sind, die wählen dann wieder aus, wer welche Aufgaben übernimmt. Das ist eine abgeleitete Funktion, die man dann hat. Das ist auch schön. Aber es beginnt mit der Wahl bei den Bundestags- oder eben Kommunalwahlen.
Was ich interessant finde, viele Politiker, die ausgeschieden sind, schreiben dann Bücher, Memoiren klassischerweise. Das haben sie jetzt auch gemacht. Aber es sind keine klassischen Memoiren, finde ich, ne? Man würde das irgendwie anders erwarten, das Buch. Es ist halt unterwegs, älter werden dieser Zeit. Sie legen mit dem Titel den Fokus schon fest. Das scheint Ihnen ja ein wichtiges Thema zu sein, älter werden. Warum?
Ja, also das ist jetzt nicht meine Lebensbilanz, die ich hier schreibe. Da ist auch das Privates und Persönlichste ist nicht da drin. Ich komme an einigen Stellen vor mit eigenem Erleben. Ja, es werden, die Menschen leben länger. Wir leben im Schnitt deutlich länger als die Generation vor uns. Das verändert die Gesellschaft. Es sind viele ältere Menschen da. Und ich habe mir einfach Gedanken gemacht in den letzten Jahren, was bedeutet das eigentlich? Was sind eigentlich die Veränderungen? Denn es gibt auch viele andere Veränderungen, die dazu führen, dass ältere Menschen ja nicht nur relativ gesund alt werden, sondern dass sie auch Funktionen haben, dass sie aktiv sind in der Gesellschaft, aber dass sie auch in Einsamkeit und Alleinsein versinken können, wenn sie nicht aufpassen. Dass sie etwas für sich tun müssen, dass man sehen muss, dass man in die Gesellschaft integriert bleibt. Und da will ich einfach meine Erfahrungen einbringen und Mut machen dazu, sich einzumischen und nicht zu sagen, so, jetzt bin ich Rentner, jetzt fahre ich den Tank leer, dann ist Schluss, sondern wirklich aktiv teilnehmen am Leben.
Was ist das für Sie jetzt, also ich will nicht zu privat werden, aber was Sie verraten können, ne, wie Ihre Tagesstruktur ist, wir können ja heute feststellen, offenkundig jetzt durch das Buch, ist schon mal das nächste halbe Jahr ganz gut gesichert und ich weiß nicht, wie es mit Sport ist und so weiter, also was da sozusagen an Hobbys auch noch mit reinspielt.
Also ich bin Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation, das sind alle möglichen alte Seniorenorganisationen von Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, da sind Selbsthilfegruppen bei, da sind Sozialverbände bei, wie VDK und andere. Das sind 120 Organisationen und die Mitglieder dieser Organisationen sind zu etwa 8 bis 9 Millionen. Das sind also eine große Menge von älteren Menschen, die wir erreichen mit unserer Post, mit denen wir diskutieren und wo wir denen auch was schreiben dazu, was wir glauben, was eigentlich so abgehen soll. Und in der vergangenen Woche, am Montag, haben wir gerade in Berlin mit dem zuständigen Ministerium Preise verliehen für Aktionen gegen das Einsamsein, weil Das ist ein Erscheinungsbild in unserer Gesellschaft, in der Gesellschaft, in die wir jetzt hineinwachsen. Die Familien sind nicht mehr so groß, man wohnt nicht mehr so beieinander und es gibt viele ältere Menschen, die sind allein und die sind auch einsam zum guten Schluss. Und das ist eine große Gefahr für unglücklich werden, für implodieren, für nicht mehr gut im Leben sein. Und das ist so ein Punkt, an dem wir zum Beispiel arbeiten, wo wir sagen, macht Folgendes, sucht soziale Kontakte und macht dies oder jenes. Was ich selbst mache, ist vor allen Dingen aber auch mich ja, ein bisschen unterwegs halten. Ich mache Gymnastik, ich mache ein bisschen Bewegungssport, aber vor allen Dingen treffe ich viele Menschen, mit denen ich rede und das ist das Wichtigste überhaupt. Die sozialen Kontakte sind das Wichtigste.
Kann man alles nur unterschreiben. Auch reden, ich rede auch viel mit älteren Menschen, mit selber jetzt schon älter, aber das ist interessant, mit Ihnen zu sprechen, weil Sie nochmal aus einer anderen Generation kommen, als ich jetzt zum Beispiel komme. Und wenn man Sie im Buch so rumblättert, können wir jetzt mal so zwei Zäsuren auch so festhalten. Es gibt verschiedene prägende Ereignisse, aber nehmen wir mal die Nachkriegsjahre zwischen 45 und 49, da waren Sie noch ein Kind. Haben Sie da noch viele bewusste Erinnerungen?
Ab 3,5 Jahre habe ich die ersten. Und zwar war das im Krieg. Das war damals so, dass eine Talsperre in unserer Nähe bombardiert wurde. Und man musste die Fenster so dicht zumachen, damit kein Licht nach draußen kam, damit die Flugzeuge nichts sehen konnten davon. Große Angst, Bomben, die fielen rund um uns herum und auch verletzte und sterbende Menschen gesehen dabei. Dann 45 und danach Hunger. Wirklich Hunger und als ich 46 in die Schule kam, war das wichtigste Gerät, was wir in die Schule mitnahmen, war das Kochgeschirr. In der Schule kriegten wir Quäkerspeise, das ist so eine amerikanische religiöse Gruppe, die haben für uns gesammelt, die haben Geld geschickt und wir kriegten dann Bouillon mit Brötchen oder eine Milchsuppe mit Rosinen. So, und das sind so die ersten Kindeseindrücke, die ich habe. Mein Vater im Krieg, in Gefangenschaft, bis ich war 6,5, als ich ihn dann wirklich erst kennengelernt habe. Das waren schon schlimme Jahre und danach eigentlich alles gut gelaufen. Wir haben ein gutes Leben gehabt im Frieden und jetzt seit 74 Jahren an dieser Stelle in Europa Frieden. Das gab es noch nie und das ist ein großes Gut und da müssen wir alle dafür sorgen, dass Europa demokratisch bleibt und dass wir am 26. Mai, wenn die Europawahlen sind, dafür sorgen, dass die Demokraten am Ruder bleiben, damit man da friedlich beieinander bleibt.
Dass Sie das gerade so erwähnen, weil wir auch Wahlberichterstattung machen und parallel am gleichen Tag wird hier in Erfurt auch neuer Stadtrat gewählt. Stadtrat ist kein Problem, interessiert viele Erfurter. Europa ist trotzdem immer noch so, das stellen wir auch fest, immer noch im Hintergrund, ja, weil irgendwie ist es nicht so greifbar nach wie vor für die Leute. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, das ist halt weit weg und das ist ja auch in der Geschichte ungewöhnlich, was wir da versuchen. Wir haben ja sozusagen zwei Loyalitäten. Wir sind deutsche Staatsbürger, deshalb wählen wir den Bundestag und wir wählen gleichzeitig als Europäer ein Parlament in Europa und sagen den beiden Parlamenten, ihr müsst jetzt Gesetze machen und zwar möglichst so, dass sie kompatibel sind, dass sie aufeinander passen. Wir möchten auch in Europa gemeinsam leben und das ist ein wichtiger, großer Versuch, den es sonst nirgendwo auf der Welt in solcher Weise gibt. Sonst ist immer die Grenze bei den Nationalstaaten. Aber in der Welt, in der wir leben, brauchen wir diese großen Zusammenhänge. Sowohl ökologisch als auch ökonomisch brauchen wir die großen Zusammenhänge, weil die Probleme, die die Welt heute hat, die wird man nicht im Nationalstaaten alleine lösen, sondern das geht nur, wenn man diesen Blick darüber hat. Und das, was wir im Moment bei den Kindern erleben, bei Greta und Co., bei den 16-, 17-Jährigen, die auf die Straße gehen und uns Älteren sagen, Leute, ihr müsst was machen. Wir möchten noch leben und unsere Kindeskinder sollen auch noch leben. Und das ist nicht erfunden, sondern den Einfluss, den wir Menschen auf die Welt nehmen, der ist schon so, dass sie an vielen Stellen in Unordnung gerät und wir möchten ja, dass auch die Menschen weiter da leben können. Das ist also eine große Herausforderung, die wir da haben. Das hat auch was zu tun mit der Zahl der Menschen. Ich habe 1950 gelernt, wir sind 1,8 Milliarden Menschen, das war für immer. Wir sind jetzt aber 7,5 und wir werden 2040 sowas, werden wir 10 Milliarden sein. Die müssen was zu essen haben und zu trinken und denen soll es gut gehen. Und das ist eine ganz neue Herausforderung auch für die Welt, wie wir denn damit eigentlich ökologisch umgehen können. Und das nochmal, kann man nicht in Nationalstaaten alleine lösen. Und wer sagt, wir sorgen für uns, die anderen sollen gucken, wie sie klarkommen, der irrt sich sehr, weil es schlägt auf alle zurück. Keiner ist da außen vor.
weil Sie gerade die verschiedenen Zahlen so genannt haben, man merkt eben so, wie schnell sich auch die Welt verändern kann. Wir haben jetzt schon über die Nachkriegsjahre gesprochen, jetzt über die Gegenwart. Gehen wir nochmal 30 Jahre zurück, 89. Damals waren, glaube ich, auch Europawahlen für die Europäische Gemeinschaft. Ist so ein bisschen Vergessenheit geraten, weil 89 natürlich das Schicksalsjahr für ganz viele Nationen gewesen ist, natürlich auch für unser eigenes Land. Ich glaube, wenn ich Sie jetzt frage, was Sie am 9. November 89 gemacht haben, fällt es Ihnen relativ leicht zu antworten.
Ja, das war, wir saßen im Land, im Bundestag zusammen, im Wasserwerk, das war damals die Zeit, wo ein neuer Bundestag gebaut wurde. Wir saßen in einem kleinen Parlament, haben über Rentenfragen gesprochen an dem Abend. Dann kam die Botschaft, da ist irgendwas in Berlin. Dann nach, es gab ja noch kein Twitter und gab kein Handy und sowas. Das heißt, das waren immer so mühselige Telefonate, die dann gemacht wurden. Und man konnte es fast nicht glauben an dem Abend. Letztlich ist es die verrückteste Situation in meinem politischen Leben gewesen und auch für viele andere gewesen. Am anderen Morgen wussten wir, das kann gelingen, nämlich, dass das friedlich bleibt. Wir wussten, das sind 400.000 Soldaten in den Kasernen aus den Sowjetarmeen da. Und was passiert eigentlich? Man konnte sich das nicht vorstellen, dass sie das einfach so laufen lassen. Und deshalb war das Glück riesengroß und wir haben viel diskutiert, fast die ganze Nacht. Und am anderen Morgen wussten wir, ja, es kann doch gut gehen. Aber das war, ja, bei all dem, was ich sonst auch erlebt habe, schon die verrückteste Situation. Ja.
Ich glaube, können sich viele daran erinnern. Zum Schluss des Gesprächs ein paar Fragen, die jetzt auch Sie noch um Ihr Buch drehen, älter werden in dieser Zeit. Sie haben gerade mal gesagt, sinngemäß, als Sie ausgeschieden sind aus den Ämtern des Spitzenpolitikers, ja, Sie waren ja bis Ende 2009 Parteivorsitzender, dann ist ja Sigmar Gabriel geworden. Und dass man sich erstmal wieder so ein bisschen an den Alltag gewöhnen muss. Man lebt ja als Spitzenpolitiker in so einem Kokon, ne? Die Limousine wird vorgefahren und so weiter. War das schwer, die Umstellung für Sie, dann plötzlich Zug zu fahren oder die Straßenbahn und den Bus zu nehmen?
Schwer in der Sache eigentlich nicht, aber die ganz praktischen Lebensdinge, die gehen einem leicht verloren dabei. Als ich dann auf die Bahnsteige kam, da standen da plötzlich die ganzen Gerätschaften, wo man eine Fahrkarte ziehen kann. Das wusste ich überhaupt nicht, dass das gibt. Wie geht das denn jetzt eigentlich? Und wenn du dann als 70-Jähriger so junge Leute fragst, zeig mir, wie das geht, dann gucken die an und sagen, kommst du vom Mond oder was bist du denn eigentlich für einer? Dann stieg ich zu meiner Frau ins Auto. Und sag, was ist das denn? Das sind ja 5 Gänge, das gibt doch 3 Gänge. Oder? Das hatte ich nicht mitbekommen, dass es 5 Gänge gab. Und ich sagte, mein Gottes Willen, ganz im Auto, das musst du doch wissen. Aber nee, das hat man nicht gewusst. Also das sind schon so lebenspraktische Dinge, aber da kommt man schnell wieder dran. Man hat dann mehr Zeit, sich um sowas zu kümmern und irgendwie lernt man das dann auch.
Ich höre raus, Ihnen geht's gut, das freut uns sehr. Schlussfrage, ich glaube mal diesen schönen Schlager, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Das kann man auch fragen, wann wird's mal wieder richtig Sommer bei der SPD, Herr Büttefering?
Ja, das kann ich Ihnen auch mit der Jahreszahl nicht beantworten, aber ich habe in dem Buch geschrieben, also liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte noch mal gerne einen Sozi als Kanzler sehen oder eine Frau als Kanzlerin sehen und so ganz viel Lebenszeit habe ich dann auch nicht mehr, also beeilt euch mal, damit ich das noch mitbekommen kann, geht mal richtig ran und ich hoffe, dass das jetzt auch passiert. Ja.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ja, gerne schön, danke.